Sie hören jeden Sonntag kurze Textausschnitte und dahinter der Anspruch, das ist Wort Gottes. Und das wirkt natürlich schon einmal sehr hoch und her nach ewiger Wahrheit. Aber das Wort Gottes ist in Menschenwort gesagt. Und jeder Text, das lernt man schon in der Schule, ist nur verstehbar in einem Kontext. Aber dann geht es noch weiter. Ein Text ist immer eine schriftgewordene Kommunikation als Antwort auf eine reale Situation. Und deshalb muss man nicht nur die Textebene anschauen, sondern immer auch fragen, welche Probleme, welche Herausforderungen, welche Fragen liegen denn dem Text zugrunde? Denn es ist eine kommunikative Antwort, die auf uns gekommen ist. Nur so verstehen wir Gottes Wort in Menschenwort. Gehen wir also zunächst diesen beiden Fragen nach. Was ist der Kontext und was steckt eigentlich dahinter? Was wir gehört haben, waren die ersten Verse des Kapitels 10. Und das bildet ganz klar mit dem Kapitel 9 eine Einheit. Hier ist ja gar nicht gesagt, an wen Jesus diese Rede richtet. Aber es wird klar aus dem Zusammenhang. Im Kapitel 9 wird lang geschildert, wie ein junger Mann, blind geboren, durch die Begegnung mit Jesus, den er vorher gar nicht kannte, sehend wird. Und er geht zu seinen religiösen Autoritäten und die wollen ihm das ausreden und dann auch seinen Eltern. Das spitzt sich immer mehr zu und am Ende trifft er Jesus und kommt zum Glauben an ihn als den Messias, wirft sich sogar vor ihm nieder. Und bei dieser Szene sind die religiösen Autoritäten, Pharisäer genannt, zugegen. Und auf die Schlussmaxime Jesu, ich bin gekommen, damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden, kommt die Frage der Pharisäer, sind auch wir blind? Und die Antwort Jesu, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Aber da ihr behauptet, wir sehen, bleibt ihr in eurer Sünde. Und dann, ich bin die Tür. Wer in den Schafstall nicht durch diese Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt und so weiter. Also, es ist eine Rede an die Pharisäer, die meinen zu sehen, aber blind sind. Verrückt. Nun wissen wir aus den drei anderen Evangelien, dass Jesus der pharisäischen Partei am nächsten stand. Denn die Pharisäer, meistens Leute aus der Mittelschicht, Handwerker, Kaufleute, sie waren nicht so sehr und eng mit dem Tempel und vor allen Dingen seinen Einnahmen verbunden wie die führende Aristokratie, die Tempelaristokratie. Pharisäer versuchten, was auch heute geistliche Gemeinschaften zum Beispiel tun, den Glauben in den Alltag zu übersetzen. Und denen war Jesus natürlich von seiner Spiritualität her am nächsten. Wie kommen die nun zu diesem Feindbild? Man muss im Kapitel 9 sehen, da kommt ein Wort vor, das zu Lebzeiten Jesu undenkbar war, nämlich dieser junge Mann, der Jesus bewundert, ihn gar für den Messias hält, der wird aus der Synagogengemeinschaft und damit aus der sozialen Gemeinschaft, aus der wirtschaftlichen Gemeinschaft hinausgeworfen. Zu Zeiten Jesu war er mit höchsten Kreisen befreundet. Er galt als umstrittener, aber hochgeachteter Rabbi in Israel. Und deshalb, diese Situation, die da vorausgesetzt ist, ist erst nach dem jüdischen Krieg, der 70 endete, überhaupt denkbar. Man muss wissen, mit der jüdischen Religion war es äußerlich gesehen im Jahr 70 zu Ende. Es war der Punkt Null. Das verheißene Land zerstört und weg besetzt, Juden meistenteils vertrieben, die Hauptstadt und vor allen Dingen der Tempel für gläubige Juden, der Nabel der Welt, ein Trümmerhaufen. Also Tabula rasa. Und dann formierte sich durch einen als Toten getarnten Rabbi, formierte sich ein neues Lehrhaus in Jabne, in der Nähe des heutigen Jaffa. Und es entwickelte sich ab da das rabbinische Judentum, wie wir es bis heute kennen. Nicht mehr der Tempel, nur noch entfernt das Land, sondern die Schrift ist unser einziges Heiligtum. Und es entwickelte sich die messianische Richtung, was dann später erst, frühestens ab dem 2. Jahrhundert, in die christliche Religion mündete. Und als dieses Auseinanderdriften begann, an der Stelle steht das Johannesevangelium. Und von den jüdischen Religionsparteien, wie sie Flavius Josephus nennt, sind im Grunde nur die Pharisäer übrig geblieben. Und deshalb stehen sie als Synonym für die jüdischen Hirten insgesamt. Und der große Vorwurf im Johannesevangelium, was er in seiner Passion durchspielt, ein kleiner Kreis der Tempelaristokratie fällte im Grunde das Todesurteil und schloss sich kurz mit Pilatus, der nach Johannes sogar zögerte. Also eine kleine jüdische Oberschicht, die Besatzungsmacht, haben Jesus umgebracht. Und auch da gibt es in den nächsten Versen eine Resonanz, denn der da nicht durch die Tür hineingeht, ist der Mietling, dem an den Schafen nichts liegt, der sieht den Wolf kommen sehen und die Wölfin ist bekanntlich das Wappentier der römischen Legionen, des römischen Reiches. Also die Kungelei der Macht mit der jüdischen Oberschicht hat Jesus den Tod gekostet nach Johannes. Das sind die Diebe, die Räuber, die Schlachten und Stehlen. Also diese Kontroverse mit der Minderheit der messianischen Juden, die sagen, wir haben den Messias gefunden. Er ist dieser auferweckte, von der Staatsmacht hingerichtete Verbrecher. Man muss natürlich verstehen, dass für jemanden, der in der jüdischen Tradition groß geworden ist, das eigentlich so schwer vorstellbar war. Und Bruderkonflikte bis heute zwischen Russland und der Ukraine sind immer besonders hart und werden grausam ausgetragen. Denn im Grunde versucht jeder dem anderen die Identität zu rauben. Das Mehrheitsjudentum, wie könnt ihr an einen gekreuzigten, noch dazu von unseren Autoritäten eingefädelten Kreuzestod glauben? Und die Gegenseite, Wie konntet ihr unsere Religion an die Macht, an die blanke römische Macht verraten? Also diese Kontroverse um Sein oder Nichtsein steht hinter diesen Texten. Deshalb auch so verstörende Worte. Und in der Rhetorik, auch der Bibel, wird oft die eigene Position aufgewertet und die andere in die dunkle Ecke versetzt. Das müssten wir durchschauen. Die Wirklichkeit ist meistens viel, viel differenzierter, auch als Texte hergeben. Aber jetzt unsere Situation. Uns wird es präsentiert als Wort Gottes. Und das ist auch einfach eine literarkritische Überlegung, dass große Texte, ich denke von der Odyssee, der Ilias bis zum Faust, zwar auch Texte sind, die in eine bestimmte Situation hineingeschrieben sind, wie auch die Bibel, aber man kann sie bis heute aufführen, weil sie einen überzeitlichen, über die Zeit hinweggehenden Impuls haben. Sogar mehrere Impulse. Und dem heißt es nachzuspüren. Ich sehe in den heutigen Texten, die Lesungen einbegriffen, vor allen Dingen zwei Impulse. Auf die Predigt des Petrus am Pfingsttag hin: dieser Mann war unser Messias, der Herr. Da heißt es, da traf es sie ins Herz. Religion ist Herzenshören, ist innerlich getroffen werden, vielleicht manchmal wie ein Blitzschlag, aber vielmehr in der Art, wie es der gute Hirte sagt: die meinen hören auf meine Stimme. Diese intime Stimme, die sagt: du bist gemeint. Machen wir uns bei der Gotteserfahrung nicht zu viel vor, als ob das die Gefühle wären, die frommen Gefühle, die wir hätten. Das Innerste ist, du mit deinem Namen bist zu innerst gemeint und angesprochen. Hören. Und mit dem Hören der nächste Sinn verbunden, das sagt uns das 9. Kapitel, ein neues Sehen. Die Wirklichkeit sehen. Sehen, wie es einem anderen Menschen wirklich geht. Hören, was hinter seinen Worten liegt. Ich denke, das ist die Tür. Die Tür zur inneren Wahrnehmung. Die Tür zu Gott. Darum geht es bis heute. Und der zweite, wenn Sie so wollen, überzeitliche Impuls in der zweiten Lesung hat es Petrus auch sehr deutlich gesagt: Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Diese innere Wirklichkeit zu leben, daran festzuhalten, führt zum Leiden. Weil die Leidenschaft für das Mögliche immer das Leiden am Wirklichen nach sich zieht. Bis zu Widerständen, wo gestohlen, geschnachtet und vernichtet wird. Aber gerade diese Standhaftigkeit im Leiden, die zeigt, was wirklicher Glaube ist. Und ob diese Welt der inneren Wahrnehmung wirklich die innerste Wirklichkeit ist. Denn das ist ja der Anspruch unserer Religion. Sich darin festzumachen, was mein Herz einmal zutiefst getroffen hat und mit Feingespür immer wieder wahrzunehmen ist. Das heißt Glauben. Sehen lernen, hören lernen, die Wirklichkeit gerade in ihrer Widerständigkeit nehmen, nicht einfach nur erdulden, das manchmal auch. Das Kreuz nehmen, so heißt es in den Nachfolgesprüchen. Und das, glaube ich, geht nur in einem lebenslangen Prozess. Und wenn man so will, ist das ganze Johannesevangelium eine Glaubenskatechese für uns, wie wir in diese Glaubensgewissheit hineinwachsen können. Johannes ist der Evangelist, der nicht dogmatisch abgehoben, wie es für manche wirken mag, den Glauben rüberbringt, sondern in Metaphern, in Bildern, in Gleichnissen. Und das Ganze konzentriert im Offenbarer Jesus, der den unbekannten Gott, den nie jemand gesehen hat, der Menschheit nahe bringt. Und das erste Bild: Ich bin das Brot des Lebens. Ich nähre in dir, was dich wirklich satt macht. Zwei Kapitel später: Ich bin das Licht der Welt. Ich erleuchte deinen Verstand, deine Existenz von innen her. Es ist nicht nur das Gefühl, tief satt zu sein, es ist auch der Durchblick. Und dann unsere beiden Bilder. Ich bin die Tür zu deinem wahren Selbst und zu Gott. Und dieses verletzliche neue Leben, das hüte ich wie der Hirt. Und ich gehe dir voran, wenn's hart wird, und bin an deiner Seite. Und so kannst du erfahren, ich bin für dich Auferstehung und Leben. Jetzt schon als Ahnung, als Erfahrung oder sogar als Gewissheit und schließlich für immer. Und dein Leben heißt: Geh meinen Weg, und die tiefere Wahrheit deines Lebens wird sich lichten und wird ansichtig in einem Zuwachs an Leben. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Und das greift ineinander, diese Haltungen. Der vierte Evangelist liebt die Paradoxe. Und vielleicht ist die paradoxeste Offenbarung Gottes am Ölberg. Viele wundern sich, der Verhaftungstrupp, wohlgemerkt Tempelpolizei und römische Soldaten, diese beiden Mächte wieder im Verbund. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin es. Und sie weichen zurück, weil es die Wucht des Gottesnamens für gläubige Zuhörer und Zuschauer ist. Ja, in diesem Paradox ein Verhafteter, den man in einem kurzen Prozess dann liquidiert, der Sohn Gottes, die Repräsentanz Gottes für diese Welt. Es ist ein anspruchsvoller Weg, aber es ist der Weg. Und vielleicht ganz zum Schluss ein kleiner Hinweis: Im Urtext ist nicht die Rede vom guten Hirten, sondern vom schönen Hirten. Und in einem wunderbaren Gedicht von Rilke, wo er einem römischen Torso begegnet, kommt am Ende der Satz: Du musst dein Leben ändern. Ja, im Blick auf ihn müssten wir unser Leben täglich ändern. Bekehrung heißt so etwas: Umkehr zum Leben. Amen.